40 Jahre lang, von 1897 bis 1937, hat der schwäbische Bürgermeister Josef Fischer die Chroniken seiner kleinen Gemeinde Häder bei Augsburg geschrieben. Die einzigartigen Dokumente spiegeln die Welt im Dorf wider. Wie diese Welt aussah, schildert Claudia Decker.
Das ist also das Wohnhaus vom ehemaligen Bürgermeister Fischer. Es ist also vom ehemaligen Wohngebäude nichts mehr da, auch vom Stallgebäude nicht. Das ist alles neu gebaut. Der Hausbaum noch, der ist noch da. Das ist ein Apfelbaum, den kenne ich also immer schon.
Hier stand einmal ein alter stattlicher Bauernhof an der Hauptstraße in Häder. Wohnhaus und Stall unter einem Dach. Häder war damals noch eigenständig und nicht ein Ortsteil der Gemeinde Dinkelscherben im Landkreis Augsburg. Die Nachkommen von Josef Fischer haben einen Neubau hinstellen lassen. Praktisch, modern, kein Mist mehr, alles sauber. Wie der alte Bürgermeister gewohnt und gewirtschaftet hat, in welcher Stube der Schreibtisch stand, an dem er gesessen, die Stahlfeder ins Tintenfass getunkt und im Schein einer Kerze, einer Gaslampe oder später einer elektrischen Birne seine Jahreschroniken geschrieben hat, davon ist nichts mehr zu sehen. Der Lauf der Zeit. Dem unaufhaltsamen Verschwinden von Zeugnissen der Vergangenheit hat Josef Fischer seine Chroniken entgegengesetzt. Von 1894 bis 1933, fast 40 Jahre lang, war er der Bürgermeister der Gemeinde Häder. Und von 1897 bis 1937 hat er sich regelmäßig abgefordert, was keinem seiner Vorgänger in den Sinn gekommen war, immer wieder die Geschehnisse des verflossenen Jahres zu notieren, die im Dorf, die in der Umgebung und später während der Kriegsjahre und der Inflation, die Weltereignisse und wie sie sich in Häder bemerkbar machten. Außerdem hielt er in gesonderten Heften außergewöhnliche Vorfälle im Dorf fest. Da war das katastrophale Feuer im März 1899.
Der 29. März 1899 war der Mittwoch in der Karwoche und in Häder Beichtag der Männer. Wochenlang schon herrschte eine außergewöhnliche Trockenheit und es wehte ein heftiger Südwestwind. Furchtbar wütete das verheerende Element. Als wir auf der Brandstelle ankamen, standen schon 4 Fürste in hellen Flammen.
Auch seine frühen Kindheitserinnerungen hat Josef Fischer aufgeschrieben, so den Ausbruch der schwarzen Blattern im Winter 1871.
In mehreren Häusern herrschte diese ansteckende Krankheit und forderte 3 Todesopfer. Sie wurden am Abend nach dem Gebetläuten begraben, nachdem wegen der Ansteckungsgefahr ein öffentliches Begräbnis nicht statthaft war. An den Häusern, in welchen die Krankheit ausgebrochen war, wurden Tafeln angebracht mit der Aufschrift »Hier herrschen Blattern«.
Und mehr als 100 Seiten umfasst allein seine Chronik des Ersten Weltkriegs und der politischen Umbrüche danach. Das Schlusswort dazu schrieb er 1926.
12 Jahre seit Ausbruch des Weltkrieges liegen nun hinter uns. Diese 12 Jahre bilden wohl eine der größten Katastrophen in der Geschichte aller Völker und Zeiten. Millionen von Menschenleben sind ihr zum Opfer gefallen. Millionen sind zu Krüppeln geworden.
Josef Fischer wurde im März 1860 geboren und starb im Januar 1945. 4 Kriege hat er erlebt. Für die ersten beiden, 1866 und den 70-71er Krieg, war er noch zu jung, für die beiden Weltkriege zu alt. Zu seinen Lebzeiten wandelte sich die Landwirtschaft rasant, die erste Stromleitung kam ins Dorf und die Landflucht begann.
Das habe ich zum ersten Mal gesehen im Alter von etwa 24 Jahren, als ich mir diese Aufzeichnungen von meinem Onkel, der sie im Besitz hat, ausgeliehen habe, Handschriften in deutscher Kurrentschrift geschrieben, Manuskriptseiten im Format ein bisschen größer wie DIN A4 und mehrere hundert Seiten, ja.
Ein Urenkel von Josef Fischer, Franz Josef Böck, 37 Jahre alt. Er lebt mit seiner Familie in Häder. Eine Großtante hatte ihm viel von ihrem Vater erzählt.
Die Lebensweise, es waren 13 Kinder im Haus, die Art und Weise, wie sie sich in der Familie verhalten haben, dass ihr Vater eben ein sehr strenger Vater war, aber auch gerecht, dass er, wenn er zum Beispiel, was er öfters vorgekommen ist, einige Tage unterwegs war in seiner Funktion als Fahrgeschätzer, dass er dann zum Beispiel den Kindern Süßigkeiten mitgebracht hat. Und die Aufzeichnungen von denen hat mir meine Tante immer wieder erzählt, von den Jahreschroniken, das war eigentlich ein stehender Begriff.
In einem weißen Karton verwahrt die Familie die alten Schreibhefte von Josef Fischer, ein unscheinbarer Schatz. Blaue und rosafarbene Mappen, an den Rändern abgegriffen, geknickt und eingerissen. Die vergilbten Seiten mit groben Fäden gebunden, mal liniert, mal ohne Linien. Schlichte Schriftstücke aus einer versunkenen Zeit. Wäre da nicht Blatt für Blatt dasselbe ebenmäßige Bild, ohne die kleinste Abweichung? Eng beschrieben mit schwarzer Tinte, der linke Rand exakt wie mit dem Lineal gezogen, die Schrift steil, sauber, makellos, ohne Klecks, ohne Fettfleck. Beeindruckend.
Vom 14. Lebensjahr im Jahre 1874 hatte er die Funktion des Gemeindeschreibers im Ort. Das heißt, bereits als Jugendlicher war er schon mit den politischen und verwaltungstechnischen Gegebenheiten in der Gemeinde vertraut. Und das war sicherlich kein Zufall, dass er dieses Amt übernehmen konnte. Eine gestochene Handschrift, die er sich bis zum Ende eigentlich bewahrt hat, zeichnet seine ganzen Aufzeichnungen aus.
Es gibt ein Foto von Josef Fischer, aufgenommen nach der Primizfeier eines Sohnes 1926. Er mit seiner Frau und 11 Kindern, 2 Söhne sind als Soldaten gefallen, Weltkriegsopfer. Mit 66 Jahren kann Josef Fischer auf ein erfülltes Leben zurückblicken. Auf dem Foto sitzt er neben seiner Frau, aufrecht, einen halben Kopf größer als sie, schlank, im schwarzen Anzug, die Kette der Taschenuhr im Knopfloch der Weste, gerader, wacher Blick, ein Lächeln nur angedeutet, das Haar kurz und schlohweiß, weiß auch der markante Walrossbart. Der Bürgermeister ist da schon gut 32 Jahre im Amt, immer mit satter Mehrheit wiedergewählt. Zu seinem 25-jährigen Bürgermeisterjubiläum beschenkt mit einem Regulator. Und er bekleidet weitere Ämter. Er ist Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, Hagelschätzer für die Bayerische Versicherungskammer, Geschworener am Schwurgericht Augsburg, Mitglied des Bezirkstages, der Bezirksbauernkammer, des Oberversicherungsamtes. Im Hauptberuf ist er Bauer, wie alle anderen in Häder, mit 45 Tagwerk, Milchvieh, Schweinen und Ochsen. Die Kinder, Knechte und Mägde helfen bei der Arbeit. Josef Fischer ist ein rechtschaffener, honoriger Mann.
Die Erzählungen meiner Tante, die haben in mir ein Bild geformt von einem aufrechten und ehrlichen Menschen, der sich in seiner Überzeugung nicht verbiegen hat lassen. Und das Schöne war dann, dass sich das, was ich aus zweiter Hand eben durch die Erzählungen meiner Tante hörte, eben aus erster Hand von ihm selber bestätigt gefunden habe in seinen Aufzeichnungen.
So korrekt und gestochen klar Josef Fischer seine Aufzeichnungen auch niederschrieb, die alte Kurrentschrift zu entziffern, in den Computer zu tippen und die Chroniken drucken zu lassen, dafür hat sein Urenkel Franz Josef Böck 1,5 Jahre gebraucht.
Am 13. November 1893 fand hier die Wahl des Bürgermeisters und der Gemeinderäte statt. Bei dieser Wahl wurde ich mit überwältigender Mehrheit zum Bürgermeister gewählt. Als junger Mann von 33 Jahren setzte ich Ehrgeiz und Stolz auf diese Wahl und nahm das Amt des Bürgermeisters gerne an, mit dem Vorsatz, dieses Amt gewissenhaft, ehrlich und pflichtgetreu zu verwalten.
Häder, das stellt die Volkszählung vom Dezember 1910 fest, hat zusammen mit 2 Nachbardörfern 458 Einwohner.
Häder war ein reines Bauerndorf, und zwar streng geteilt in Bauern und Söldner, in baulicher Hinsicht noch heute zu erkennen. Die Söldner waren die Anwesenden im unteren Dorf, während die Bauern im oberen Dorf mit den größeren Höfen gesessen sind. Und das ist deutlich zu sehen, auch heute noch.
Josef Fischer beschrieb in den ersten Jahren, es herrschte Frieden im Kaiserreich, fast ausschließlich die Wankelmütigkeiten des Wetters. Aus der Chronik für das Jahr 1900.
Gutes und Schlimmes hat uns das nunmehr dahingegangene Jahrhundert gebracht. Der bedeutende Aufschwung auf allen Lebensgebieten war groß. Hier wurde eine Wasserleitung erbaut. Vorher bestand keine solche, die Leute bezogen ihr Wasser aus dem bei jedem Anwesen befindlichen Brunnen. Ein Zeichen der Zeit, und zwar kein erfreuliches, sei hier konstatiert. Am Ende des 19. Jahrhunderts ist die Lage des Bauernstandes keine gute. Niedrige Getreidepreise, hohe Betriebsausgaben, Arbeitermangel infolge der sogenannten Landflucht sind Erscheinungen, welche die trübe Lage unserer Landwirtschaft kennzeichnen.
Dienstbote sein war ein harter Beruf, eine harte Schule fürs Leben. Und es gab auch eine soziale Schichtung vom Kleinknecht zum Großknecht, zu dem der Ahnschaft. Und natürlich verdienste überhaupt keiner. Die mussten froh sein, wenn sie an Lichtmess am Stichtag des Dienstbotenwechsels ein Kleid oder ein paar Schuhe bekamen von der Bäuerin und ein bisschen Geld. Da gab es keine Tarifverträge.
Der Vorsitzende des Heimatvereins Häder-Lindach, Karl Kaiser.
Das ist mit Sicherheit so, dass es viel attraktiver war, in einer, wenn auch nicht schönen, Fabrik zu arbeiten, als draußen auf dem Land bei Wind und Wetter und herumgescheucht zu werden, dass mancher gesagt hat, da ziehe ich lieber das Stadtleben vor.
Häder am 20. Dezember 1904.
Unsere Zeit bringt leider auch unter dem Bauernstande immer seltener wahre Charaktere hervor. Nicht ohne Einfluss auf Förderung der Bequemlichkeit und Weichlichkeit sind die Einrichtungen der heutigen Zeit. Im Schweiße seines Angesichts sein Brot verdienen will niemand mehr. So macht sich ein brutaler, herzloser Egoismus breit. Unsere heutige Gesellschaft sieht ihr Glück nur im Genießen. Das ist in groben Umrissen ein Bild unserer Zeit. Möge sie wieder besser werden, insbesondere für unseren schönen Bauernstand.
Man muss auch auf der anderen Seite sagen, da sind wir ja bei der sozialen Frage, dass der Herr Fischer auch einmal geschrieben hat, wir brauchen keine Krankenversicherung für Dienstboten, wir kümmern uns um unsere Kranken selber.
Ganz Kind seiner Zeit war Josef Fischer als Bauer mit gutem Auskommen ein Konservativer, aufgewachsen im Obrigkeitsdenken des Kaiserreiches. Seine Chroniken zeigen, er war national gesinnt, huldigte Tugenden wie Treue, Opferbereitschaft, Pflichtbewusstsein, Strenge und Selbstzucht und Gottesfurcht. Keinen Eintrag beendet er ohne den Dank an Gott. Einer Partei, etwa dem katholischen Zentrum oder der Bayerischen Volkspartei, hat Josef Fischer nicht angehört. Aus seinen Aufzeichnungen geht nichts dergleichen hervor. Die folgenden Jahre bis zum Großen Krieg schrieb Josef Fischer über das Auf und Ab dörflichen Lebens, über Katastrophen wie Kartoffelfäule und Maul- und Klauenseuche, über sinkende Ferkelpreise, Futtermangel für die Kühe, über Fortschritte wie die Einführung von künstlichen Düngemitteln und die Entwässerung von Wiesen und Äckern.
An das deutsche Volk.
In der folgenden Zeit beschäftigte ihn nach 43 Jahren des Friedens die Katastrophe des Ersten Weltkriegs und ihre Folgen.
Am Samstag, den 1. August, abends gegen 7 Uhr, ich lud gerade in meinem Stadel eine Fuhre Roggen ab, überbrachte mir die hiesige Wirtin ein Telegramm, nach welchem die Mobilmachung des Heeres befohlen wurde und der 2. August als erster Mobilmachungstag gelte. Der 1. und ebenso der 2. August, ein Sonntag, waren herrliche Sommertage. In der Nacht vom 1. zum 2. August rollte Eisenbahnzug um Eisenbahnzug Augsburg bzw. München zu. Mir kam fast kein Schlaf. Die ganze Nacht hörte ich das Rollen dieser Züge.
Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen!
Die Kriegschroniken von Josef Fischer hören sich dramatisch an.
Infolge der Einberufungen zum Heere trat bei der Landwirtschaft ein empfindlicher Mangel an Arbeitskräften ein. Vom Kultusministerium wurde im Frühjahr 1915 die vorzeitige Entlassung aus der Werktagsschule angeordnet. Und dass, nach Bedarf, die Kinder vom 8. Lebensjahre an vom Schulbesuch zu befreien sind. Im Juni und Juli 1916 stand Deutschland tatsächlich vor der Aushungerung. Im Juli wurde mit allen Mitteln versucht, Kartoffeln aufzutreiben, um sie mit Schnellzügen nach dem Ruhrgebiet zu befördern, wo Hungerrevolten nur mehr durch schleunige Zufuhr von Lebensmitteln zu vermeiden waren. Auch von hier kamen viele Zentner Kartoffeln dorthin. 1917, im September, wurde die ca. 12 Zentner schwere große Glocke vom Turm der Kirche zum Zwecke der Herstellung von Artilleriegeschossen herabgenommen. Ich bin fest überzeugt, dass der Zusammenbruch sicher kommt und nicht mehr ferne ist. Die Revolution und der Sturz der Monarchie. Haider, 17. Oktober 1918. 1919, ein Trümmerhaufen. 1920, Wuchertum und Schleichhandel feiern wahre Orgien. 1921, die Not erfasst immer weitere Kreise. 15. September 1923, ein Ei kostet 150.000 Mark. 1926, der Bauernstand ist verarmt und die Verschuldung nimmt zu. Auch auf moralischem Gebiete ist ein Großteil unseres Volkes tief gesunken. Unehrlichkeit in Gesinnung und Handeln, Verschwendungs- und Vergnügungssucht, Genusssucht, übertriebener Sport, heimliche und öffentliche Wollust, Religionslosigkeit treiben uns dem Untergang zu. Auch beim Bauernstand haben sich diese Übel eingenistet. Bei einer gesunkenen Moral nimmt die Freude am Landleben ab. Eine Abwanderung in die Städte ist die Folge. Städtische Manieren, Kleidung und Lebensweise werden nachgeäfft. Die landwirtschaftlichen Arbeiten sind verpönt und werden gemieden.
Im Dezember 1929 wird Josef Fischer erneut zum Bürgermeister gewählt. Seit 36 Jahren ist er nun im Amt, ein erfahrener Kommunalpolitiker, 69 Jahre alt. Die Schilderungen der Vorgänge draußen in der Welt, im fernen Berlin und anderen Städten, nehmen jetzt immer breiteren Raum in seinen Chroniken ein. Die Instabilität der rasch wechselnden Reichsregierungen macht ihm Sorgen. Dass er mit der Modernisierung, Mechanisierung und Rationalisierung des Arbeitslebens in Stadt und Land hadert, mag man belächeln als Rückwärtsgewandtheit eines alten Mannes, der nicht mit der Zeit geht. Aber am 31. Dezember 1931 formuliert Josef Fischer in seiner Chronik, was er als das größte Unheil der kommenden Jahre fürchtet. Für Haider, für Deutschland, für die ganze Welt.
In der Zeit der Not ist das Volk leider geneigt, dem Radikalismus Gehör zu schenken und unverantwortlichen Hetzern nachzulaufen.
Die Tage seiner Arbeit als Bürgermeister sind gezählt, als die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 in Deutschland an die Macht kommen. Josef Fischer macht nach der Reichstagswahl im März 1933 keinen Hehl aus seinem Entsetzen.
Führende Persönlichkeiten von Parteien, die den Kampf gegen den Nationalsozialismus geführt hatten, sowie Personen, die abfällige Äußerungen über die neuen Machthaber fallen ließen, wurden in Konzentrationslagern untergebracht. In Bayern befindet sich ein solches Konzentrationslager in Dachau. Dort befinden sich 2000 Personen in Schutzhaft. Auch in anderen Gefängnissen befinden sich tausende Personen in Schutzhaft. Es kursiert der Spruch: Lieber Herrgott, mach mich stumm, dass ich nicht nach Dachau komm.
Auf jeden Fall vom Hitler und von denen hat mein Großvater nichts wissen wollen. Das hat mein Vater mal gesagt, gleich gesagt, der Hitler bedeutet Krieg.
Zwei Enkelsöhne und ein Dorfbewohner sitzen beieinander und erinnern sich an Josef Fischer. Sie waren Buben damals, können sich aber noch an den Respekt erinnern, den ihnen der große alte Herr eingeflößt hat, und an seine Gegnerschaft zu den Nazis, von der jeder in Haider wusste.
Er hat da schon das bittere Ende vorausgeahnt.
Der Großvater hat diese Zeit immer mit Misstrauen angeschaut. Er hat von Anfang an einen Weitblick gehabt. Er war ein intelligenter Mensch, also auch charakterlich war er ein Mensch, wo schon Seiten gibt so.
Der hat sich da nicht biegen und nicht brechen lassen in seinem ganzen Leben. Das war seine Lebensauffassung und das Nazi-Zeug, das war sein größter Gegner, ja.
Es gibt keine Wahrheit, kein Recht und keine Gerechtigkeit mehr. Die Zeitungen werden zu ekelhafter Heuchelei gezwungen. Zu keiner Zeit der Weltgeschichte ist ein Staatsmann oder eine andere berühmte Persönlichkeit so verherrlicht und verhimmelt worden wie Hitler. Die Zahl der Gemeinden, die Hitler das Ehrenbürgerrecht verliehen haben, geht in Bayern allein in die Tausende. Straßen und Plätze werden zu Tausenden nach ihm benannt, Hitlereichen in fast jedem Dorfe gepflanzt.
Die Nationalsozialisten marschieren und überrollen auch Haeder mit der Gleichschaltung.
Der Vorgang der Gleichschaltung wurde pseudolegal gehandhabt, indem man die Sitze in den Gemeinderäten nach den Stimmen bei der Reichstagswahl aufgeteilt hat. Und nachdem die Bayerische Volkspartei in vielen Gemeinden die Mehrheit bekommen hat, haben sie auch die Mehrheit der Gemeinderatsmandate bekommen. Und die Bürgermeister wurden damals von den Gemeinderäten gewählt. Und deshalb gab es auch sehr viele BVP-Bürgermeister.
Der Historiker Zdeněk Cofka erklärt, wie die Gleichschaltung nach der Märzwahl 1933 auf dem Land funktionierte.
Allerdings haben die Nazis meistens versucht, das zu kaschieren, indem sie mit der BVP zusammen dann gemeinsame Listen aufgestellt haben, sodass der Bürgermeister nicht mehr als BVP-Bürgermeister im Raum stand, sondern als gemeinsamer Kandidat. Man muss auch sehen, dass sie natürlich ein Ziel hatten, nämlich den Dorffrieden zu erhalten. Deswegen haben sie auch in den kleinen Dörfern Kompromisse geschlossen und Leute an der Macht gelassen, die nicht zu ihnen gehörten, die aber bereit waren, sich mindestens nach außen hin für die Partei in Dienst stellen zu lassen.
Mit Josef Fischer war das nicht zu machen. Er lässt sich von den Nazis nicht in den Dienst stellen. Im August 1933 zieht er die Konsequenzen.
Ohne Groll und Bitterkeit legte ich mein Amt als Bürgermeister nieder. Meiner Überzeugung wollte und konnte ich nicht untreu werden. Heuchelei war mir mein Leben lang zuwider. Ich habe sie stets als Charakterlosigkeit verabscheut.
Josef Fischer ist 73 Jahre alt und fast 40 Jahre im Amt, länger als sein Vater, der 30 Jahre lang Bürgermeister von Haeder gewesen war. Seine Jahreschroniken schreibt er weiterhin.
Die Hetze gegen die Juden hat die lächerlichsten Formen angenommen, nur weil sie einer fremden Rasse angehören. Es ist eines Kulturvolkes unwürdig, wie die Juden in Zeitungen und Zeitschriften und von verschiedenen Seiten und Arten behandelt und gequält werden dürfen. Und selbst gegen die katholische Kirche, gegen Bischöfe und Priester wird gehetzt und gelogen. Man schreckt vor den gemeinsten Lügen und Verleumdungen nicht zurück. Sogar Schriften der Kommunisten werden nicht verschmäht, um die katholische Kirche zu verleumden und in den Schmutz zu ziehen. Nicht viel besser geht es der protestantischen Kirche. Haeder am 14. Dezember 1935.
Am 14. Februar 1938 schließt Josef Fischer seine Chronik.
Es wäre für mich die größte Genugtuung, wenn spätere Generationen, nachdem sie meine Anschauungen gelesen haben, sagen könnten, Freund, du hast dich geirrt. Meinem vielgeprüften, armen deutschen Vaterlande wünsche ich eine glückliche Zukunft.
Josef Fischer muss noch erleben, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg vom Zaun bricht. Schreiben kann er da nicht mehr, seiner schlechten Augen wegen. Aber er ist in seinen letzten Lebensjahren geistig präsent und muss auch noch erfahren, dass wieder zwei seiner Söhne nicht mehr von der Front zurückkehren. Am 30. Januar 1945 stirbt er mit fast 85 Jahren.
Die Welt im Dorf. In der Reihe Land und Leute hörten Sie eine Sendung von Claudia Decker. Die Sprecher waren Ruth Geiersberger und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Adele Kurzil. Redaktion Gabriele Förg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2011.